Ja, ich komme zur Predigt heute Abend. Mein Bibeltext steht in Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und das Thema lautet, komm zu Jesus. Da sitzt jemand vor mir am Tisch und wir kommen ins Gespräch und er erzählt mir seine Geschichte. Er ist durch viele große Nöte gegangen. Seine Ehe droht auseinanderzubrechen. Ganz große Konflikte, die da sind. Und er erzählt mir seine Geschichte, schüttet sein Herz aus. Und dann überlegen wir, was man tun kann. Und ein paar Ideen sind da, ein paar Ratschläge, ein paar Ideen, was kann man nur tun, um diese Ehe zu retten. Aber irgendwie im Gespräch hat, denke ich, jeder von uns irgendwo so das Gefühl, all die guten Ratschläge, ja, sind zwar ganz gut, aber sie ändern überhaupt nichts. Die richtige Lösung ist einfach noch nicht da. Wir können reden und uns Gedanken machen, aber wie können wir die Situation ändern? Und dann nehme ich meine Bibel und schlage sie auf an einer Stelle, über die ich heute Abend predigen möchte. Und dieser Text steht in Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Hier sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und während wir diesen Bibeltext lesen, habe ich den Eindruck, dass bei diesem jungen Mann schon etwas im Herzen geschieht, dass dieses Wort ihn berührt, weil er weiß, zu wem er kommen kann. Die Adresse ist ganz klar. Wer spricht hier, kommt her zu mir? Es ist Jesus. Und womit dürfen wir zu Jesus kommen? Mit allen Lasten, die uns bedrücken. Da gibt es keine Ausnahme. Wenn es irgendeine Last gibt, dann dürfen wir damit zu Jesus kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute Abend unter denen, die jetzt hier sind, eine ganze Menge Lasten da sind. Die Last mag ganz anders aussehen. Vielleicht ist es keine Krise in der Ehe oder keine Beziehungskrise. Vielleicht sind es finanzielle Nöte, vielleicht eine Krankheit. Vielleicht sind es Sorge um die Kinder. Vielleicht ist jemand arbeitslos. Vielleicht etwas ganz anderes, das du mitgebracht hast. Und Jesus sagt hier dir heute Abend, komm damit zu mir. Lade es ab bei mir. Du kannst es Jesus bringen. Er ist dafür da. Er ist die richtige Adresse. Nun, es gibt viele Nöte. Für die gibt es Adressen, an die wir uns wenden können. Wir wissen, wenn jemand krank ist, der darf sich an den Arzt wenden oder ans Krankenhaus. Und da sind Leute, Fachpersonal, die helfen gern. Wenn jemand weiß, in seiner Wohnung funktioniert etwas nicht, die Heizung springt nicht an, gut, dann holt man einen Heizungsmonteur. Wenn jemand finanzielle Probleme hat, dann spricht er vielleicht mit jemand von der Bank darüber, was man machen kann. Wenn jemand arbeitslos ist, man kann sich an die Agentur für Arbeit wenden. Für viele Probleme, die wir haben, gibt es Lösungen. Und warum brauchen wir dann noch Jesus? Jesus ist der beste Experte überhaupt. Er kennt sich mit jedem Problem unseres Lebens aus. Und damit will ich nicht sagen, dass Jesus jetzt uns die Arbeit abnimmt. Wenn du jetzt ein Haus baust und oder renovierst, du bist bei der Dachrinne gerade und du weißt nicht so richtig, wie baue ich denn die Dachrinne richtig an, dann glaube ich nicht, dass dann der richtige Weg wäre, zu Jesus zu sagen, Herr Jesus, bitte übernimm du doch das. Ich krieg das nicht hin. Aber Jesus möchte, dass wir unseren Verstand einsetzen, dass wir unsere Hände einsetzen, dass wir unser Geschick einsetzen dafür. Und dann können wir beten, Herr Jesus, bitte hilf mir dabei. Gib mir Weisheit dabei. Wie mache ich das jetzt richtig? Oder schick du mir jemanden oder zeige du mir jemanden, der mir in dieser Situation helfen kann. Jesus möchte, dass wir das, was wir tun können, dass wir das auch tun. Aber zu Jesus dürfen wir kommen mit aller unserer Not. Und selbst wenn es vielleicht so banal ist und so belanglos, wenn du nicht weißt, was koche ich denn heute Mittag mal zum Essen, man kann doch ein Stoßgebet sagen zum Herrn und sagen, Herr Jesus, was ist heute eigentlich dran, was soll ich machen? Keine Not ist für Jesus zu klein und er hilft gern. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, wird uns dies bestätigt. Dort heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und hier wird keine Ausnahme gemacht zwischen großen Sachen, zwischen kleinen Sachen. Niemals, sagt Jesus, dafür bin ich nicht zuständig. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich muss sagen, wenn es um die erste Hälfte dieses Verses geht, sorgt euch um nichts, dann muss ich sagen, da versage ich oft. Wie manchmal kann ich abends nicht einschlafen, weil mir etwas durch den Kopf geht und wache morgens ganz früh schon wieder auf, weil Sorgen da sind. Dabei sagt Jesus, was wir mit diesen Sorgen machen können. Er sagt, dass wir sie auf ihn werfen sollen. Wie arm sind doch die Menschen, die ihre Lasten alleine tragen und die von dem Angebot Jesu keinen Gebrauch machen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, mit Jesus immer wieder über meine Lasten zu reden. Ich nehme mir morgens Zeit, stehe etwas früher auf, als ich es normalerweise müsste, um Zeit zu haben für die Bibel, zum Bibellesen und zum Gebet. Und dann auch im Laufe des Tages zwischendurch, wenn es möglich ist, ich habe eine Stunde Mittagspause, aber so viel Zeit brauche ich nicht, um zu essen. Und dann mache ich manchmal einen Spaziergang, einen Gebetsspaziergang oder ziehe mich woanders hin in einen Raum zurück, um Zeit zu haben zum Beten. Wir dürfen unseren Lasten Jesus bringen. Nur derjenige erlebt Wunder, der betet. Im Gebet dürfen wir Jesus aber nicht nur unsere eigenen Lasten bringen, sondern auch die Lasten anderer. Ich beobachte bei mir, wenn ich alleine bin und alleine bete, dann kreisen sich meine Gebete im Allgemeinen um meine Probleme, meine Sorgen, die ich habe. Und die stehen mir vor Augen und die bringe ich Jesus immer wieder. Aber wenn wir dann zusammen sind und Gebetsgemeinschaften haben, das ist so gut, dann hören wir von anderen Anliegen, die andere haben. Unsere Aufmerksamkeit wird daraufhin gelenkt und dann beten wir für die Anliegen anderer. Und wir beten für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir beten sogar für Völker, die Jesus nicht kennen. Wie gut ist es in der Gebetsgemeinschaft, wenn man zusammenkommt, wenn dann jemand mal sagt, lasst uns mal beten für ein unerreichtes Volk in Afghanistan. Oder für die Indianer in Paraguay. Oder für die verfolgten Christen in Nordkorea. Und jemand hat vielleicht sogar einen Zettel mitgebracht, vielleicht ein paar Informationen aus diesem Gebiet, liest das schnell vor. Und gemeinsam beten wir für die Nöte anderer Menschen. Und so sind wir beteiligt an der Missionsarbeit weltweit. Doch schauen wir uns noch einmal etwas genauer diesen Bibeltext an. Hier heißt es doch, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer sind denn die Mühseligen und Beladenen? Ich glaube, es sind Menschen, die nicht nur beladen sind mit ganz kleinen Problemen, sondern hier denkt Jesus in erster Linie an diejenigen, die ganz große Lasten mit sich herumschleppen. Und da sind Menschen, die sind besorgt um ihre Ewigkeit. Da sind Menschen, denen die bange Frage beschäftigt, wo werde ich überhaupt die Ewigkeit verbringen? Werde ich vor Gott bestehen können? Da sind Menschen, die versuchen, Gott näher zu kommen, durch ihr eigenes Streben, Aber sie versagen immer wieder, sie fallen, sie kämpfen gegen die Sünde. Sie wollen das Gute tun, sie finden aber das Vollbringen nicht. Schuldgefühl mehrt sich, die Fehltritte mehren sich, Versäumnisse ohne Zahl liegen wie eine Last auf dem Gewissen und sie sehen kein Weiterkommen mehr. Und dann kommt der Ruf Jesu, komm doch her zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr Mühe habt, selig zu werden, die ihr nach Erlösung schmachtet. Ich will sie euch geben. Und wenn da jemand da ist, der erkannt hat, dass er ein Sünder ist und die Schuld ihn drückt und er dann zu Jesus kommt und sie ihm bringt, dann nimmt Jesus ihm die Schuld ab. Und wenn er dann Jesus aufnimmt in sein Leben, dann wird er ein Gotteskind und empfängt neues Leben von Jesus. Jesus ist die richtige Adresse, an die wir uns wenden sollen. Jesus kennt uns ganz genau. Er ist der Sohn Gottes. Er sieht deine Situation. Er sieht hinein in dein Herz. Er kennt deine Sorgen und er kennt deine Freuden. Aber Jesus erkennt auch deine Sünden und er kennt meine Sünden. Er weiß um jeden Gedanken, den wir haben, um jeden schlechten Gedanken, natürlich auch um jeden guten Gedanken. Er weiß um jedes Wort, das wir sagen, noch ehe es wir es überhaupt aussprechen, weiß er schon, was wir sagen wollen. Er weiß, ob es ein gutes Wort ist, ein freundliches Wort, etwas, das andere auferbaut oder niederreißt. Er weiß, ob es Wahrheit ist oder ob es Lüge ist. Und Jesus sieht auch das, was kein anderer Mensch sieht. Vielleicht eine Sünde, die du mit dir herumschleppst, ganz heimlich, von der kein Mensch etwas weiß. Und Jesus weiß sie. Eine Sünde, die dich bedrückt, die dich bekümmert. Und du weißt genau, es ist vor Gott nicht in Ordnung und du hast keinen Sieg darüber. All das darfst du Jesus bringen. Im Psalm 139 steht, wie Gott uns kennt, durch und durch. Ich lese mal einige Verse nach der Genfer Übersetzung. Dort heißt es von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon. Vor Jesus kann man nichts verstecken. Und von daher ist es das Beste, was wir machen können, dass wir mit unserer Sünde ans Licht kommen, dass wir damit zu Jesus kommen und sie ihm bringen und sie bei ihm abladen. Wenn wir mit Jesus reden, jetzt über unsere Sünde, dann vergibt er sie uns. Aber wenn wir sie behalten, wenn wir sie nicht Jesus bringen, dann wird er einmal mit uns über unsere Sünde reden. Dann aber im Gericht. Und dann gibt es keine Vergebung mehr. Dann gibt es nur noch das Wort zu spät. Jesus ist die beste Adresse, an die wir uns wenden können, weil Jesus an unserem Wohlergehen interessiert ist. Manche haben eine völlig falsche Vorstellung von Jesus. Sie meinen, Jesus legt uns nur Lasten auf und er will uns drücken und Gesetze auferlegen. Dabei ist es so, dass Jesus einen guten Plan hat für unser Leben. Er gibt uns auch Ordnungen und die sind nötig, die sind wichtig. Die Leitplanken an der Straße sind wichtig. Sie schützen den Autofahrer, dass er nicht von der Straße abkommt. Sie schützen auch die Gebäude, die vielleicht an der Straße entlang gebaut wurden, damit kein Auto dort hineinjagt. Gott hat uns Gebote gegeben, damit sie uns schützen, als gute Leitlinien für unser Leben. Wer legt uns Lasten auf? Es sind doch Menschen. Jesus spricht davon. Er spricht von den Pharisäern und sagt Folgendes: Sie schnüren schwere, kaum tragbare Lasten zusammen und laden sie den Menschen auf die Schultern. aber sie selbst machen keinen Finger krumm, um sie zu tragen. Es sind andere, die uns unter Druck bringen, aber Jesus befreit. Drittens, Jesus ist die richtige Adresse, weil Jesus in der Lage ist, die Situation zu ändern. In Sprüche Kapitel 21, Vers 1 heißt es, des Königs Herz in der Hand des Herrn ist wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Gott kann das Herz des Königs lenken. Und wie viel mehr kann er unser Herz lenken? Er kann das Herz von jedem einzelnen Menschen lenken. Er kann den Groll aus unserem Herzen rausnehmen, den Hass. Er kann das Herz verändern, ein neues Herz schenken. Und dann sagt Jesus, ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Erquicken, das erinnert an Wasser, an lebendiges Wasser. Wie sehr sehnen wir uns nach Wasser, besonders in der Sommerzeit, wenn es heiß ist und man Durst hat. Jesus gibt Wasser, er erfrischt, er gibt Ruhe. Aber nicht nur einen schönen Urlaub oder einen geselligen Abend, sondern Jesus gibt Ruhe im Herzen. Er nimmt die Last ab, befreit vom bösen Gewissen und dann gibt Jesus Frieden. Jesus ist die richtige Adresse, viertens, weil er das größte Problem des Menschen bereits gelöst hat. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb er dort für die Sünden der Menschen. Und er hat das Problem, das größte Problem, nämlich das Problem der Sünde, gelöst. Das Problem des Menschen wird an anderer Stelle beschrieben mit einem harten Herzen. Und dann heißt es in der Bibel, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten und danach tun. Das Herz des natürlichen Menschen ist hart wie Stein. Und dann kommt Jesus und er gibt ein neues Herz. Er verwandelt das Herz und dann ist der Mensch dazu in der Lage, das zu tun, was er vorher noch nie tun konnte. Ich denke an einen jungen Mann, der eine Zeit lang zu uns in die Gemeinde kam und dann eines Tages wünschte er mal ein Gespräch, mal ein persönliches Gespräch. Er hatte inzwischen schon vieles gehört, viele Botschaften. Und dann lud er jemanden ein zu sich und ich sollte dabei sein. Und dann saßen wir zusammen in seiner Küche und er fing auch gleich an zu erzählen. Und dann erzählte er von seiner Kindheit und erzählte davon, wie er behandelt wurde als Kind, wie ungerecht. Einen ganz besonderen Groll hatte er in seinem Herzen, seinem Vater gegenüber. Manches, was damals sich ereignet hat in der Kindheit, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das hat Folgen sein ganzes Leben lang hindurch. Und manchmal wünschte er sich, so sagte er, oder wollte er seinen Vater umbringen. Ein tiefer Hass in seinem Herzen. Sein Wunsch war schon, in gewisser Weise zu Jesus zu kommen. Aber was ihn bedrückte, das war seine Beziehung zu seinem Vater und diesen tiefen Groll und den Hass, den er in seinem Herzen verspürte. Und er wollte davon loskommen, frei werden. Was kann ich nur tun, um da rauszukommen, um frei zu werden davon? Und im Gespräch haben wir ihm erklärt, weißt du, du musst es andersrum machen. Du musst nicht meinen, dass du erst dein Groll loswerden kannst, werden musst und dann darfst du zu Jesus kommen. Sondern mach's doch einfach andersrum. Komm erst zu Jesus. Bring ihm dein Leben. Schütt ihm dein Herz aus. Bring ihm deine Sünden. Wir haben ihm erklärt, was es bedeutet, Bekehrung und Wiedergeburt. Wir haben ihm erklärt, dass es einen breiten Weg gibt und einen schmalen Weg. einen breiten Weg, der zur Verdammnis führt, einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Und Jesus ist die Tür. Um von einem Weg zu wechseln auf den anderen, muss man durch diese Tür hindurchgehen. Man muss zu Jesus kommen und dann kann man auf den schmalen Weg gehen. Und wir sagten ihm, willst du das nicht machen? Willst du nicht erst einmal zu Jesus kommen, dich bekehren, Jesus aufnehmen in dein Leben und dann sehen wir, was Jesus tut und was Jesus mit deinem Herzen macht. Und dann war er einverstanden. Wir knieten dann nieder in der Küche und er wollte sein Leben Jesus anvertrauen. Wir beteten zusammen. Ich half ihm dabei, er wusste nicht so recht, wie macht man das. Sagte ihm einige Worte, wie er beten kann, wie er Jesus sein Leben anvertrauen kann. Und als wir dann Amen sagten, die Augen wieder aufmachten, da war er ein neuer Mensch. Er strahlte. Er war glücklich. Und wir sprachen darüber, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Der Groll und der Hass in seinem Herzen war wie weggeblasen, war weggenommen. Keine Rede mehr davon, dass er etwas hat, Groll in seinem Herzen hat, seinem Vater gegenüber. Er hat seinen Vater regelmäßig besucht, danach sich um ihn gekümmert, Zeit mit ihm verbracht. Und dann nach einiger Zeit ist er umgezogen, wohnte dann an einem anderen Ort und ich habe ihn aus den Augen verloren. Die Zeit verging und irgendwann einmal traf ich ihn wieder. Und dann wollte ich fragen, wie es ihm geht. Und seine Antwort war gleich: Ich habe keinen Groll mehr gegenüber meinem Vater. Ich hatte überhaupt nicht danach gefragt, aber das kam gleich aus ihm heraus. Und so hat Jesus sein Herz verändert. Wir müssen nicht meinen, dass wir uns jetzt anstrengen müssen, dass wir diesen Groll und diesen Hass loswerden müssen. Das schaffen wir sowieso nicht. Sondern wir müssen damit zu Jesus kommen. Und Jesus nimmt ihn ab. Jesus verändert unser Leben und unser Herz. Jesus Christus ist der Einzige, der das tun kann. Und jetzt heißt es hier, kommet her zu mir alle. Was müssen wir tun? In diesem Bibeltext heißt es, kommet her zu mir. Und hier gibt es bereits ein Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass es manche gibt, die sagen, ja, das glaube ich, das ist ganz gut und ganz schön. Jesus macht das. Jesus nimmt die Last ab. Kann ich mir gut vorstellen, das glaube ich auch. Und dann geht man nach Hause und es bleibt alles beim Alten. Und man bringt einfach seine Sorgen nicht zu Jesus. Man bringt die Nöte nicht. Man bringt die Sünden auch nicht zu Jesus. Man lässt sich von Jesus nicht helfen. Man lässt sich von ihm nicht verändern, obwohl sie es ganz genau wissen. Und dann gibt es die anderen, die meinen, ja, das geschieht schon irgendwie automatisch. Ich stimme dem ja irgendwie zu, verstandesmäßig, aber hier fordert Jesus von uns eine ganz aktive Handlung. Er sagt hier, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Man muss das auch tun und diesen Schritt auch machen. Wie machen wir es? Wir kommen zu Jesus im Gebet. Und damit meine ich kein oberflächliches Gebet. Nicht ein Gebet, von dem man schon nach 2 Minuten nicht mehr weiß, wofür habe ich eigentlich gebetet. Nicht nur fromme Worte machen, sondern wir müssen unser Herz vor Jesus ausschütten. Wir müssen es ehrlich meinen. Und Jesus sieht in unser Herz. Wenn du das Gebet vergessen hast, wenn ich das Gebet schon vergessen habe, ja, warum sollte Jesus es sich merken? Jesus sieht in unser Herz, ob wir es wirklich ehrlich meinen. Da ist eine Frau, die wendet sich an uns mit einem ganz persönlichen Anliegen. Ich möchte aus ihrem Brief ein paar Sätze vorlesen. Sie schreibt, ich habe eine Frage an Sie. Gibt es in der Bibel irgendwo eine Ermutigung, dass die, für die gebetet und gefastet wird, gar nicht anders können, als zu Gott umzukehren und wiedergeboren zu werden, so richtig mit Haut und Haaren? Ich glaube an Gott und er ist in meinem Leben. Nichts kann mich trennen von ihm. Trotzdem bin ich etwas entmutigt im Moment und habe das Gefühl, dass alles zerbricht und Gott noch nicht handelt. Und dann schreibt sie weiter. Und ich bete und faste für meinen Mann, dass er Gott erkennt, dass seine Augen aufgehen und Gott Gnade und Geduld hat und seine verhärtete Schale knacken kann. Ich wäre Ihnen so dankbar für Bibelworte, die mich im Gebet und in der Macht des Gebetes für den Ehepartner bestärken. Und sie erzählt weiter davon, dass ihr Mann in der Vergangenheit schon mehrere Affären hatte. Und dann hat er ihr schließlich mitgeteilt, dass er sich nun entschlossen hat, auszuziehen. Welch eine Not. Eine Familie mit zwei Kindern. Und jetzt soll ich eine Antwort geben. Gut, ich fing an zu schreiben. Ich nannte ihr dann einige Bibelstellen. Danach fragte sie ja einige Bibelstellen, die ihr Mut machen. Und dann fragte ich aber weiter und fragte in der E-Mail, da sagte ich ihr, dass es sicherlich gut wäre, dafür zu beten. Das Beste, was sie für ihren Mann tun können, ist, dafür zu beten. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich Ihr Anliegen weitergeben würde und dass auch wir bei uns dafür beten dürfen? Und sie schrieb mir dann zurück, ja, dass wir das dürfen. Und dann schreibt sie, die Kraft des Gebetes ist groß und ich kann und werde nicht ruhen, bis mein Mann Freiheit in Gott findet. Und ihr Anliegen, aber in erster Linie ist mein Anliegen, dass mein Mann nicht verloren geht, sondern das ewige Leben empfängt und durch Erneuerung erfährt und Befreiung. Dann kam die Gebetsstunde bei uns in der Gemeinde am Dienstagabend. Ich habe das Anliegen weitergegeben. Wir haben dafür gebetet. Dann kam der Mittwochmorgen und wir haben bei uns in der Mitarbeiterschaft im Missionswerk dafür gebetet. Und dann kam der Donnerstagmorgen und dann hatte ich eine E-Mail von ihr und dort hieß es, guten Morgen, Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Gestern Abend kam mein Mann nach der Arbeit nach Hause und war sehr fahrig. Als ich die Kinder ins Bett gebracht hatte, brach er in Tränen aus und sagte nur, dass er dieses kaputte, kranke und verkorkste Leben nicht mehr will und sich nach wirklicher Freiheit sehnt. Ich habe dann einen guten Freund und ausgebildeten Seelsorger angerufen, und so redeten die beiden bis 1 Uhr nachts. Ich weiß nur, dass es ihm jetzt besser geht und er frei ist. Jesus hat eingegriffen. Die Macht des Gebetes ist so groß. Wir sind so froh und so dankbar für das, was Jesus getan hat. Ein ermutigendes Beispiel. Und viele könnten sich anschließen und könnten andere Geschichten erzählen von dem, was Jesus getan hat. Was müssen wir tun, um zu Jesus zu kommen? Ich habe gesagt, beten. Das erste ist Gebet. Und das zweite, beten. Anhaltendes Gebet. Manchmal dauert es lange, bis Gott antwortet. Manchmal geht es schnell. Eine Antwort ist da. Manchmal ist anhaltendes Gebet gefragt oder auch Fasten. Und dies sind Ratschläge, die gelten für den gläubigen Menschen. Für denjenigen, der mit Jesus Christus lebt. Für die meisten Menschen in dieser Welt bedeutet es allerdings noch etwas anderes, zu Jesus zu kommen. Es bedeutet, dass der Mensch sich einmal richtig von ganzem Herzen zu Jesus bekehrt. Bekehrung bedeutet Umkehr, es bedeutet Sinnesänderung, Abkehr von einem Leben in der Sünde und Hinkehr zu einem Leben mit Jesus. Der Mensch ohne Jesus trägt eine unglaublich schwere Last mit sich herum. Die schwerste Last, die es überhaupt gibt. Und das ist die Sünde. Manch einer sagt von sich, dass er ein guter Mensch sei, dass er nach den Maßstäben Gottes lebt. Aber Gott sieht das anders. Er sieht ins Herz hinein. Wenn Gott uns misst anhand der 10 Gebote, dann kommt keiner dabei durch. Wenn wir vor dem Gericht Gottes einmal stehen, wir haben keine Vergebung empfangen für unsere Schuld, dann fällt jeder von uns durch. Und jeder hat das Urteil verdient, ewige Verdammnis. Ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt wartet auf dich die ewige Nacht, das ewige Getrenntsein von Gott. Aber wenn dann ein Mensch erkennt, dass er verloren ist, dass er Jesus braucht, für ihn gestorben ist, dann kommt dieser Mensch zu Jesus und er bittet Jesus um Vergebung seiner Schuld. Er wendet sich ab von seinem alten Leben. Er bittet Jesus nicht nur um die Vergebung von ein paar Dingen, die ihn ganz besonders belasten, sondern er bringt Jesus seine ganze Vergangenheit, seine ganze Schuld. Sicherlich kann der Mensch sich nicht erinnern an all das, was er getan hat in der Vergangenheit. Das kann keiner von uns. Wenn wir nur zurückdenken sollten, ein Jahr, welche Sünde hast du begangen heute, vor einem Jahr? Wahrscheinlich würde keiner das sagen können. Und wie viel weniger vor 10 Jahren, vor 20, 30, 50 Jahren. Aber Jesus kennt jede Sünde. Vor ihm sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß alles. Er kennt unsere ganze Vergangenheit. Und wir bringen Jesus unsere ganze Vergangenheit, unsere ganze Sünde, bitten ihn darum, Herr Jesus, vergib du mir alle meine Sünde. Auch die, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber dann bleibt der Mensch nicht auf halbem Wege stehen, sondern dann geht er einen Schritt weiter. Und dann sagt er, Herr Jesus, und jetzt nehme ich dich auf in mein Leben. Komm du jetzt in mein Leben. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens. Ich vertraue dir mein Leben an. Mit dir möchte ich leben und dein sein für Zeit und Ewigkeit. Und dann kommt Jesus in das Leben des Menschen hinein. Er wird wiedergeboren, er empfängt ein neues Leben von Gott. Sein Name wird eingetragen ins Lebensbuch des Lammes. Und er ist ein Kind Gottes und er ist ein Erbe Gottes. Komm zu Jesus. Für die meisten Menschen bedeutet dies, dass der Mensch sich einmal bekehrt zu Jesus Christus und ihn aufnimmt in sein Leben. Und dann lesen wir hier weiter in unserem Bibeltext. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Diesen Text wollen wir nicht unterschlagen. Es geht darum, wie werden wir frei, wie werden wir froh als Christen, wie werden wir unsere Lasten los. Einmal, dass wir zu Jesus kommen, das ist der eine Schritt. Und dann der zweite Schritt, der hier steht, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Ein Joch ist ein Holzbalken, der richtig schön geformt ist und auf den Nacken des Zugtieres genau passt, damit das Pferd oder was auch immer für ein Tier den Pflug ziehen kann oder den Wagen ziehen kann, vor das es gespannt wird. Jetzt mag jemand sagen, aber ist das nicht ein Widerspruch? Zuerst sprichst du davon, Jesus nimmt dir Lasten ab, und jetzt sprichst du davon, Jesus will dir eine Last auflegen? Das ist kein Widerspruch, es passt sehr gut zusammen, wenn wir bedenken, dass die Last, die Jesus uns auflegt, keine schwere Last ist. Es ist keine Last, die uns erdrückt. Jesus sagt sogar, die Last ist leicht. Und er sagt von sich, ich bin sanftmütig. Er ist kein grausamer Herr, der uns knechtet, der uns dient, sondern er ist ein sanftmütiger Herr. Und er legt eine neue Last auf denjenigen, der sich Jesus anvertraut. Ein Joch auf ihn. Und damit meint er, er gibt uns eine Aufgabe. Er stellt uns in den Dienst. Wenn jetzt das Zugtier eingespannt wurde in dieses Geschirr und das Joch auf den Nacken des Tieres gelegt wurde, dann sollte das Tier arbeiten. Es sollte etwas tun. Und genauso jemand, der sich Jesus anvertraut, der bekommt eine Arbeit. Der bekommt eine Aufgabe. Jesus nimmt ihn hinein in den Dienst. Und ich muss sagen, dass der Dienst für Jesus das Schönste ist, was es überhaupt gibt. Nichts ist schöner, als für Jesus zu leben, für Jesus da zu sein und zu wissen, das, was ich tue, das hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Und Jesus ist auch derjenige, der uns hilft, auch diese Last zu tragen, dieses Joch zu tragen? Wollen wir uns Jesus nicht anvertrauen, diesem Herrn, und uns in seinen Dienst stellen? Im Buch Jesaja heißt es: Jesaja hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Die Stimme Gottes ist manchmal ganz deutlich zu hören. Damals haben Propheten die Stimme Gottes ganz laut gehört mit ihren Ohren und sie haben geantwortet. Jesaja hat geantwortet: Hier bin ich, sende mich. Er war bereit, sich unter diese Last zu stellen. Und heute spricht Gott in einer Weise, oft ganz im Stillen, im Herzen zu uns, dass jemand weiß in seinem Herzen: Gott meint mich. Gott möchte, dass ich zu ihm komme. Er ruft mich. Er möchte, dass ich Ja sage zu ihm, dass ich mein Leben ihm anvertraue oder dass ich mich unter diese Last stelle, unter dieses Joch, dass ich mich hineinnehmen lasse in diesen Dienst. Und wenn Gott zu deinem Herzen heute gesprochen hat, dann komm zu Jesus. Dann lass diese Stunde heute nicht einfach vorbeigehen. Gehst nach Hause, ohne dass was passiert ist, ohne dass sich was verändert. Wenn Gott dir deutlich gemacht hat: Ich möchte dich haben in meinem Dienst. Gib mir dein Herz, ganz, nicht nur teilweise, jeden Bereich deines Lebens. Ich will dich gebrauchen, ich will dich segnen, ich will dich ausrüsten, aus dir einen Mann Gottes machen, eine Frau Gottes machen. Dann mach diese Entscheidung für Jesus und auch für den Dienst für Jesus heute fest. Und wenn du noch diese Entscheidung für Jesus noch niemals getroffen hast, dann triff sie heute. Heute, so heißt es in der Bibel: Wenn ihr meine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, sondern dann sag Ja zu Jesus. Ich bin gern heute nach der Versammlung bereit zu persönlichen Gesprächen. Ich übernachte hier, ich bin gar nicht in Eile, von daher nehme ich mir gern Zeit zum Gespräch. Bleib einfach zurück. Wir können uns zusammensetzen in dem Raum nebenan, ganz ruhig und ungestört. Können miteinander reden, etwas lesen aus der Bibel, zusammen beten. Und Jesus hört das Gebet. Ein Entschluss deines Herzens, den du gefasst hast. Lass es nicht im Sande versickern. Mach es fest. Heute. Dazu wünsche ich dir ganz viel Mut. Amen. Jetzt wollen wir ein